Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Freitagabend, Flutlicht, Heimsieg, Patrick Herrmann, Toni Janschke, Tobi Sippel und Glückwunsch nachträglich zum 80. Hans Meyer. Das ist der Stoff, aus dem ziemlich entspannte Wochenenden sind. Hier ist der Pfostenbruch am Sonntagmorgen nach dem 3-1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart. Borussia Mönchengladbach feiert vor allem die alten Recken, wird also eine kleine Legendenfolge heute. Hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Danke fürs Einschalten, ich bin Kevin und nach längerer Zeit mal wieder nur ein Drittel dieses Podcasts. Wir sind nämlich heute wieder top aufgestellt mit Boris und Fabian, ich grüße euch beide. Hi.
Ja, hi. Du hast sie gerade eigentlich schon angesprochen. Dieses Spiel 3-1 freut mich unglaublich für diese drei Spieler, die auch natürlich in den letzten Wochen auch immer wieder Teil der Kritik waren, die geäußert wurden. Jegliche Kaderdiskussion, ist der Kader zu dünn, sind wir breit genug aufgestellt, ist natürlich irgendwo indirekt auch immer eine kleine Kritik in Richtung Janschke und Herrmann, inwiefern sind sie eigentlich noch eine Hilfe. Tobi Sippel hat es in den letzten Wochen nicht leicht und umso mehr freut es mich in diesem Spiel, dass wirklich ausgerechnet diese drei doch Garanten des Erfolges waren für diese drei Punkte gegen den VfB Stuttgart. Unglaublich und hi.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Also ich muss auch sagen, jetzt erster Kommentar, ja, endlich mal wieder in Bestbesetzung hier im Pfostenbruch. Das ist auch etwas, was wir uns natürlich bei der Borussia wünschen, dass das bald mal wieder der Fall sein wird. Wahrscheinlich aber erst ja, wie wir denken können, nach der WM. Aber auch ja, es hatte irgendwie was ganz Schönes. Es war eine nostalgische Zeit jetzt irgendwie gefühlt. Legendenspiel am Borussia-Park vor Weihnachten wird groß kommuniziert mit allen möglichen alten Recken. Und dann kommt so ein Spiel und ich muss auch sagen, es war perfekt. Es war einfach mal jetzt gefühlt seit einigen Wochen wieder mal ein entspanntes Wochenende, weil es eben halt schon am Freitagabend losging. Und mit einem Sieg kann man dann so ein schönes sonniges Wochenende dann doch noch etwas mehr genießen.
Ja, war tatsächlich wie in alten Zeiten. Wir haben auch hier in Berlin passenderweise nach langer Zeit mal wieder in der Magnetbar geschaut, wo sich ja schon traditionell die Berliner oder viele Berliner Gladbach-Fans tummeln. Das war wirklich ein rundum gelungener Abend. Es war natürlich auch über weite Strecken des Spiels dann eine Zitterpartie. So ehrlich muss man auch sein. Wenn wir jetzt gleich das Spiel analysieren, dann wird das auch nochmal ganz deutlich auffallen. Aber es war wirklich ein cooler Abend und war auch so von so ein paar schönen Anekdoten durchzogen. Wir saßen in Berlin in einer Pizzeria, etwa 1,5 Kilometer entfernt vom Ort des Geschehens von der Magnetbar. Und dann hat uns plötzlich ein Hörer angesprochen. Und ja, so klein ist dann die Welt, ne? Also das war echt ganz lustig. Ein Hörer aus Luxemburg, schöne Grüße. Sein großer Lieblingsspieler schien Jeff Strasser zu sein. Und aktuell hat er die Aktien auf Ivandro Borges Sanchez gesetzt. Also das war eine schöne Anekdote. Boris, wo hast du geguckt am Freitag?
Ich habe ganz entspannt zu Hause geguckt.
Dann würde mich mal interessieren, wie du denn so insgesamt die Atmosphäre wahrgenommen hast. Das schien ja auch jetzt ein Thema gewesen zu sein in Twitter, dass irgendwie die Stimmung jetzt nicht so gut war. Jetzt war mal keiner im Stadion, aber wie hast du es so wahrgenommen? Das kriegt man jetzt in der lauten Magnetbar, kriegt man jetzt ehrlich gesagt da nicht so viel von mit.
Ja, also es wirkte irgendwie, also definitiv, es wirkte jetzt nicht so, als wenn der Kessel überhitzt war, sozusagen. Also das, was man, ich muss natürlich zugeben, jetzt die letzten Spiele habe ich ja live vor Ort sehen können. Und dann ist es schon wieder was anderes gewesen und es wirkte, das Stadion wirkte gefühlt halb leer. Das war so mein erster Eindruck. Aber okay, also wir hatten ja einfach das Glück, dass so schnell das Tor gefallen ist. Ich glaube, das war halt irgendwie, danach war die Stimmung dann doch etwas gelöster und entspannter. Ich glaube aber auch, man merkte, dass viele Leute mit ein bisschen stottrigen Knien ins Stadion gekommen sind.
Ja, so ging es uns ja auch, Fabian, oder? Also wir waren schon durchaus angespannt vor dieser Partie, weil wir hatten es ja auch hier deklariert in der letzten Folge, das ist so ein Must-Win-Match gewesen. Dementsprechend hat sich das ja dann auch so ein bisschen vielleicht auf die Zuschauer niedergeschlagen, jetzt nach der Negativserie zuletzt. Umso besser natürlich dann, wie Borussia reingekommen ist. Die personellen Voraussetzungen waren ja jetzt alles andere als positiv, wie in den letzten Wochen auch. Vielleicht erstmal der Blick auf die Aufstellung, der obligatorische Blick. Diesmal gibt's ja vielleicht ein ganz bisschen zu erzählen. Elvedi ja jetzt auch nicht dabei gewesen, deshalb der Fußballgott Toni Janschke himself. Mal wieder seit 8-9 Monaten zum ersten Mal in der Startelf. Manu Kone zurück, dafür Stindl jetzt auf der Bank. Da hat man dann zumindest dann mal irgendwie so einen der ganz Großen, in Anführungsstrichen, dann nochmal auf der Bank haben können jetzt am Freitag.
Ja, die Bank wirkte schon deutlich besser. Du hast es angesprochen, Jonas Hofmann natürlich zurück. Das war natürlich ganz, ganz entscheidend. Und wie kann man sich besser zurückmelden als mit diesem hervorragenden Treffer dann direkt in der 4. Minute? Ja, Jonas Hofmann zurück gibt dann natürlich mehr Optionen und plötzlich sieht die Bank auch schon etwas besser aus. Also ich sag mal, mit Stindl, Ngumu, Hermann hatte man auf einmal schon wieder drei wirkliche Offensivoptionen auf der Bank sitzen und das wirkt dann schon deutlich besser als das, was wir in den letzten Wochen teilweise gesehen haben. So hat man wenigstens das Gefühl, da kann noch was passieren, da kann noch mal nachgelegt werden, da kann noch immer jemand kommen. Lars Stindl dann auch natürlich in seinem hohen Alter auch vielleicht ganz gut, wenn er gegen eine müde Mannschaft am Ende noch mal reinkommt. Und ich denke, die Aufstellung las sich schon wieder etwas entspannter. Kramer dann tatsächlich zurück auf der 10. Das war vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es eine Überraschung war, aber da hätte man doch durchaus davon auch, hätte es auch andere Optionen gegeben. Also Kramer erhält den Vorzug vor Stindl auf der 10. Das muss man einfach nochmal so klar festhalten. Vielleicht kleine Überraschungen, ja. Und ansonsten, du hast es angesprochen, Toni Janschke kehrt tatsächlich zurück in die Startelf. Ich finde, er hat ein super Spiel gemacht. Wahnsinn, wie zuverlässig er einfach ist. Er kommt immer wieder rein, man hat ihn schon fast vergessen. Und dann steht er wieder auf dem Platz und hat so eine Präsenz, geht in die Zweikämpfe und gewinnt dann auch die meisten Zweikämpfe noch. Oder wenn dann weiß er auch ganz genau, in welcher Situation er mal ein taktisches Foul ziehen muss oder dazwischen geht. Das ist einfach Wahnsinn, diese Erfahrung, diese Routine. Das ist einfach immer wieder schön, ihm zuzuschauen. Vielleicht eine kleine Überraschung. Unter Adi Hütter wäre mit Sicherheit Rami Benzibaini in die Innenverteidigung gezogen worden und dafür Luca Netz dann auf die linke Seite. Daniel Farke hat sich jetzt für Toni Janschke entschieden, weil er eben Rami Benzibaini ganz klar da auf der linken Seite sieht. Und ich kann es auch nachvollziehen fand das jetzt soweit sehr logisch.
Ja, aber also wie gesagt, ich finde auch die Aufstellung grundsätzlich, man merkt halt einfach, dass wir vor allen Dingen in der Defensive eben halt schon, da ist, glaube ich, auch Farke am größten, das ist auch, glaube ich, der Punkt, den er selber auch versteht, dass das der größte Problemfaktor aktuell ist, ne? Er hatte irgendwie zu Beginn der Saison eine unfassbar gute Stabilität hinbekommen defensiv, und die ist uns eben halt jetzt durch die ganzen Verletzungen und Sperren und so weiter eben halt flöten gegangen, und da muss man ganz klar sagen, da kämpft er, glaube ich, gerade sehr, sehr stark drum. Ich glaube, das ist dann auch so sein Gefühl gewesen, wie er am besten die defensive Stabilität schaffen kann, indem Kramer spielt von Anfang an, aber eben halt auch Janschke innen drin, trotzdem eben halt und auch die Außen so besetzt, wie er sie am liebsten hat. Also ich glaube halt, da ist halt auf jeden Fall ein Faktor, den man bei Farke gerade ganz stark merkt, wie er da versucht hat, einfach mit viel Stabilität einfach das Spiel auszustatten.
Fabian, du hast Jonas Hofmann angesprochen, natürlich eine ganz wichtige Personalie und auch eine entscheidende Personalie, nämlich bei dem frühen 1:0. Jonas Hofmann am Ende erstmal mit einem fantastischen Abschluss, muss man sagen. Ich fand aber auch, dass natürlich aus Stuttgarter Sicht da schon sträflich mit der Strafraumbesetzung umgegangen wurde. Also wie Frei, der natürlich da zum Abschluss kam. Das nutzen wir dann auch zweifellos sehr gut aus. Aber die Stuttgarter haben uns gerade so in den ersten Minuten, fand ich, den Gefallen getan, dass sie uns nicht so sehr auf den Füßen standen wie viele andere Gegner zuletzt.
Ja, die Stuttgarter sind katastrophal in dieses Spiel reingekommen. Die ersten 10 Minuten, da hatte Borussia gefühlt 95% Ballbesitz. Die Stuttgarter haben überhaupt nichts mit dem Ball anfangen können. Borussia hat quasi nur gespielt und hatte auch Räume. Wie du sagst, also als Trainer des VfB Stuttgart wäre ich dann nach 10 Minuten, glaube ich, vom Glauben abgefallen. Die haben wir, also Ja, das war wirklich, die haben uns einen Gefallen getan, dass sie uns relativ einfach haben in das Spiel kommen lassen. Leider wurden sie danach etwas besser. So von Minute zu Minute, gerade zum Ende der ersten Halbzeit hin, haben sie dann echt ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, wie ich finde, und waren dann auch plötzlich viel ballsicherer als in den ersten 10 Minuten. Es war so ein bisschen diese kurze Pause, die es gab, als der Schiedsrichter die mögliche Tätlichkeit gegen Rami Benzebaini untersucht hat. Die hat dem VfB irgendwie geholfen, sich zu sammeln und hat uns den Spielfluss doch so ein bisschen geraubt. Und da habe ich doch so einen leichten Bruch bei uns gesehen, und für die Stuttgarter dann, die haben sich da in der Situation dann einmal geschüttelt und waren dann einmal wach mit dieser Aufregung und waren dann auch leider besser da als in den ersten Minuten. Aber ich gebe dir total recht, die Stuttgarter haben uns da einen großen Gefallen getan, in den ersten Minuten uns das Geschehen eigentlich völlig überlassen.
Ja, also ich finde auch, also A, diese Schläfrigkeit der Stuttgarter, aber eben halt auch, dass wir eben halt wieder so einen Jonas Hofmann überhaupt da haben. Ne? Also ich hatte es ja vorher in unserer Chatgruppe geschrieben, so, ich finde, dass Jonas Hofmann so genau das ist, was wir eigentlich am meisten brauchen, ne? Dieser pure Wille. Weil dem geht es einfach nur darum, der sieht seine einmalige Chance im Leben, bei einer WM in der Stammelf spielen zu können. Und dann ist der auch nach 2,5 Wochen wieder fit und spielt wieder ein Bundesligaspiel durch und ist vom ersten Moment an vollkommen on fire. Ne? Und also wenn man sich diesen Angriff auch anguckt, war ja schon ein sehr, sehr schöner Angriff, auch wenn die Stuttgarter sicherlich, wie gesagt, im Defensivverhalten eine Katastrophe waren. Das haben sie auch, hat ja auch der Trainer, es wurde ja auch in den Medien danach überall thematisiert, dass die Stuttgarter einfach keine Mannschaft so stark die ersten Minuten immer verpennt wie die Stuttgarter. Und was für uns eben halt genau der Vorteil ist. Auf der einen Seite muss man ja wirklich sagen, wir können jetzt mittlerweile schon fast eine Geschichte in dieser Saison daraus stricken, wie wir bei unseren Siegen wirklich unfassbar geil immer genau das richtige Matchglück hatten. Ne? Also wo entweder der Gegner einen Spieler früh verloren hat oder mit unserem ersten Ball direkt der Ball reingegangen ist. So, das ist halt schon einfach super gewesen, und aber eben halt vor allen Dingen war das dank des enormen Willens von Jonas Hofmann. Allein schon diese Schusstechnik, wie er den reingemacht hat, das war halt mega, mega gut, und dementsprechend hat uns das in eine ganz andere Position gebracht. Ne? Und dann war es ja auch echt ein schönes Spiel von unserer Seite aus. Und man muss sagen, das 2:0 war wieder mal ein absolutes Traumtor. Und das ist ja halt das Absurde, finde ich ja immer, in dieser Mannschaft, dass wir in der Lage sind, solche Tore zu schießen, in dieser technischen Qualität, mit der gesamten, wenn man sich den gesamten Angriff anguckt, und auch mit dem Abschluss und allem drum und dran, und dann aber eben halt die Hälfte der anderen Spiele sich anguckt, wo, wenn man uns da nämlich dieser Macht sozusagen beraubt, wir eben halt die Spiele in der Regel halt sang- und klanglos verlieren.
Vielleicht, bevor wir dieses 2:0 noch entsprechend huldigen, natürlich, nochmal der Blick so 7, 8 Minuten zurück auf diese Szene, wo Rami Benzebaini sich da so ein bisschen frei schwingt gegen Waldemar Anton vor Ausführung der Ecke. Wie habt ihr das gesehen? Also Fabian, wir saßen zusammen, aber Boris, vielleicht auch deine Perspektive darauf. Erster Gedanke in dem Moment, als du die Slow-Mo gesehen hast?
Naja, also wie gesagt, die Slow-Mo war, Slow-Mo in so einem Moment ist immer ganz gefährlich, ne? Weil ein Slow-Mo immer einen falschen Eindruck macht von dem, was da wirklich passiert ist, finde ich immer. Es ist ja, weil, also die Situation war trotzdem dämlich, so, also da kann man ohne weiteres eben halt auch, es gibt halt Schiedsrichter, die geben dann eben halt nach so einer Wiederholung eben halt auch schon noch wegen Tätlichkeit eine rote, so. Aus meiner Sicht war es definitiv keine Tätlichkeit, weil er hat sich einfach nur weggestoßen. Also er hat sich ja in der Bewegung weggestoßen. Dementsprechend fand ich, hat die Slow-Mo, finde ich, dann am Ende fast schon einen falschen Eindruck von der Situation gemacht. Wenn man sie dann halt in der wahren Geschwindigkeit gesehen hat, hat man gemerkt, was da einfach an also dieses Rumgereiße. Ich meine, wenn man sich jetzt mal wieder auf den letzten Sonntag anschaut, die Zweikämpfe zwischen Thüram und Knoche, dann hätten wir fast nur Tätlichkeiten gehabt, wenn es danach gegangen wäre, wenn man da einen von diesen Zweikämpfen auseinandergenommen hätte in der Slow-Mo, wie die beiden sich da behakt haben und gegeneinander gestoßen haben. Deswegen muss ich sagen, ich war sehr happy darüber, dass er nur bei der Gelben geblieben ist. Auf der anderen Seite weiß man aber eben halt auch, dass es ganz viele Schiedsrichter gegeben hätte, die daraus leider noch eine rote gemacht hätten.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, es ist auch ein klassisches deutsches Phänomen von deutschen Schiedsrichtern. Ich fand es gut, dass er es nicht getan hat. Klar, natürlich auch aus Gladbachs Sicht. Wahrscheinlich hätte ich, wäre die Situation andersrum gewesen, hätte man mit Sicherheit auch auf die rote Karte hoffen können. Aber ich finde es gut, dass es nicht gekommen ist. Für mich auch immer die Frage, was ist eigentlich die Intention von Bensebaini gewesen? Und die Intention von Bensebaini war in der Situation sicher nicht, Waldemar Anton da im Gesicht einen mitzugeben, sondern die schubsen und schieben sich da rum. Und Rami Bensebaini wollte auch in der Situation Anton einfach wegschubsen. Hat statt der Schulter halt leider etwas oberhalb der Schulter getroffen. Und erwischt Anton dann im Gesicht. Sieht blöd aus, war aus meiner Sicht aber einfach auch keine üble Absicht. Und ich habe gehofft, dass es dabei bleibt bei Gelb und ja, war dann sehr, sehr erleichtert, dass der Schiedsrichter auch so entschieden hat.
Zwei Ergänzungen dazu noch meinerseits. Also wie Anton das auch zu nutzen weiß, ist natürlich auch jetzt nicht das Allersportlichste auf der Welt, ne? Also der suhlt sich da am Boden, als wäre er wirklich mit einem Faustschlag von Wladimir Klitschko niedergeboxt worden oder so, ne? Also das passt ja auch hinten und vorne nicht. Und dann das Statement nach dem Spiel, er wurde ja noch gar nicht zu dieser Aktion befragt. Es ging ja nur um das Spiel, die Frage von dem Field Reporter habe ich mir im Nachhinein nochmal angeschaut. Und sofort fängt er damit an mit dieser Szene, nach dem Motto, er hat überhaupt kein Verständnis dafür, wie man für eine Tätlichkeit Geld geben kann. Ich glaube, Bensebaini war dämlich in der Aktion, definitiv, da müssen wir nicht drüber reden, aber es war jetzt eben nicht dieses klare ins Gesicht langen oder so, ne? Also es war ja, man muss ja auch den Kontext sehen da, ne, wo da miteinander gerangelt wird. Deswegen, ich fand's gut, dass er bei Gelb geblieben ist. Ich hatte schon arge Bedenken, weil in dem Moment, das ist der andere Punkt, den ich nennen möchte, in dem Moment, wo er rausgeschickt wird, haben wir schon das VAR-Problem in Deutschland wieder. In dem Moment ist doch wieder der VAR der Art Oberschiedsrichter, der eigentlich nicht sein soll. Eigentlich musst du im Kölner Keller doch sofort in der ersten Wiederholung, wo du dir das anschaust, sagen, es eignet sich nicht dafür, hier irgendwie die Entscheidung, die auf dem Feld getroffen wurde, zu kippen. Er hat es ja gesehen und mit Gelb bewertet. Das ist dann wieder das Kernproblem. Der VAR tut sich hier als Oberschiedsrichter auf.
Genau das ist das, was wir seit 3 Jahren sagen. Genau das ist das, was in anderen Ländern eben so viel besser funktioniert. Wo in England wäre das niemals passiert. In England hätte es die Situation gegeben, da hätte es die gelbe Karte gegeben. Da hätte der Videoschiedsrichter gesagt, hast du die Situation gesehen? Jo, habe ich gesehen. Gab Gerangel, gelbe Karte. Und dann sagt der Videoschiedsrichter, gut, okay, ja, war so. Ist vielleicht auch dunkelgelb gewesen, aber kann man so bewerten, ist keine glasklare Fehlentscheidung oder eben abseits des Blickfeldes des Schiedsrichters passiert. Das wäre ja auch was durchaus dann ein gültiger Punkt gewesen wäre, zu sagen, schaust dir nochmal an, wenn du als Schiedsrichter sagst, ich habe es nicht gesehen oder ich stand mit dem Rücken zum Geschehen, dass dann der Videoschiedsrichter eingreift. Das sind alles Dinge, die okay wären, so. Ja, fehlt mir da auch eigentlich mal wieder jedes Verständnis, dass da in Deutschland immer wieder drauf geschaut wird und dass wir mit diesem Anspruch an diesen Videoschiedsrichter rangehen, dass wir alle Entscheidungen in Schwarz und Weiß einteilen und sagen, okay, wir müssen bei Schwarz und Weiß immer die richtige Entscheidung treffen, sondern wir müssen einfach akzeptieren, dass es bei diesen Entscheidungen, bei Schiedsrichterentscheidungen auf dem Platz einen gewissen Graubereich gibt. Und diesen Graubereich, den werden wir auch durch den Videoschiedsrichter nicht verschieben. Nur dieser Graubereich ist halt etwas unterschiedlich. Aber wir werden einfach niemals an den Situationen kommen, dass wir alle Entscheidungen, die auf dem Platz getroffen werden, in Schwarz und Weiß einteilen können, in falsch und richtig, sondern es wird immer einen gewissen Ermessensspielraum geben und der wird in Deutschland einfach zu wenig anerkannt und ich frage mich, warum das nicht angeschaut wird. Also es gibt so viele andere Länder, so viele Beispiele, wir reden auch, wir sagen es auch ja seit Jahren hier, die sollen sich einfach mal ein Beispiel an anderen Ligen nehmen, an anderen Ländern, wo dieser Videoschiedsrichter einfach viel zurückhaltender ist, wo er gar nicht so sehr ins Gewicht fällt wie bei uns und das würde ich mir einfach wünschen.
wie wir so häufig gesagt haben, man hätte Deutschen dieses Element nie geben dürfen. Das ist wahrscheinlich schon der Kardinalfehler in der Geschichte. Aber
nur ein letzter Kommentar, was du gesagt hast zu dir, Kevin, bezogen auf den Anton, dass der da eben halt jetzt nicht der feine Sportsmann war. Man muss natürlich sagen, ein Zweikampf mit Rami Benzebaini, das ist Gleiches unter Gleichen, würde ich mal behaupten. Weil ich glaube, uns muss allen bewusst sein, wenn das andersrum gewesen wäre, wäre Rami mindestens genauso lange auf dem Boden liegen geblieben und hätte das Gefühl gegeben, dass er jetzt gerade fast erstochen worden wäre auf dem Platz und wäre 10 Sekunden später wieder ganz quietschfidel zum Abstoß gelaufen. Also das muss man immer sagen, das ist halt, da wissen wir ja auch um unsere Pappenheimer, die solche Situationen entsprechend versuchen auszuschlachten. Aber ja.
Kommen wir jetzt endgültig zu den schönen Dingen dieser ersten Halbzeit, dieses 2:0, Boris, von dir schon kurz angerissen, es war ja quasi ein Borussia-Barcelona-artiges Tor. Aber ich möchte natürlich auch anmerken, wenn Joe Skelly nicht so schnell schaltet bei diesem eher mäßigen Pass von Tobi Sippel, so wird das ganze Tor ja eingeleitet, könnte da auch ein Stuttgarter Spieler auf unser Tor zurennen oder 2 gegen 3 auf unser Tor zurennen. Also das gehört natürlich auch zu weiter Geschichte. Ab Joe Skelly haben wir es dann natürlich brillant gespielt und gerade hinten raus diese Vorlage von Alassane Plea mit dem Außenriss perfekt in die Gasse getimt. Der Abschluss von Tikus Thuram auch gut. Ein fantastisches Tor, ein Gemälde.
Ja, dieser Pass von Player, ich glaube, diese Videosequenz, die könnte man sich einrahmen und aufhängen und immer wieder anschauen. Das war natürlich hervorragend und Player hat mal wieder gezeigt, dass er doch immer mal wieder auch ein ganz besonderer Spieler für uns ist.
Ja, und also ich, wie du es ja schon sagtest, jetzt gerade ne, mit Scully, ne, was wirklich beeindruckend war, fand ich, war sein Pass eben halt, wie er sich aus der Situation gelöst hat, ja, aber dann auch dieser geile Pass, einfach mal quer über den Platz, im richtigen Moment sehr schnell geschaltet und sofort erkannt, dass da eine Möglichkeit besteht. Das war wirklich klasse, diese Szene und ja, also der Pass, also ich habe es ja geschrieben, ich fand es war Arangu-esk, wo wir schon über Legenden die ganzen Tage über gesprochen haben. Eine der größten Legenden, die wir wahrscheinlich zu Lebzeiten im Borussia Park gesehen haben. Der hat solche Pässe ja andauernd gemacht und man muss sagen, da hat Alassane sicherlich absolut auf gleichem Level gepasst, aber eben halt auch stark, wie Tikus den Ball da wieder annimmt und unter Kontrolle bringt und dann auch reinmacht. Ne? Also das muss man auch sagen. Also diese Transformation haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen in den letzten Wochen von Tikus hin zu einem richtigen Neuner. Das ist der absolute Wahnsinn. Das hätte ich ihm so niemals zugetraut. Und da bin ich wieder extrem begeistert zu sehen, wie er da einfach, wie kaltschnäuzig und wie gut er da geworden ist. Ich meine, er hatte ja auch, ich glaube, 3 Spieler um sich herum in der Situation und trotzdem den Ball relativ entspannt reingebracht.
Ja, lustigerweise einmal mehr so ein bisschen unter Druck, da tut er sich dann eigentlich leichter im Abschluss. Also wenn er so, weiß ich nicht, 30 Meter Wiese vor sich hat und nur noch den Torwart und gar keinen Druck, dann sind das eher die schlechtesten Toraussichten bei Markus Thuram. Also in dem Moment macht das wieder klasse und auch insgesamt war das natürlich dann eine sehr, sehr gute Phase von uns. Ein paar Minuten später Joe Scully gegen den Torwart will dann 11 Meter ziehen, aber macht das natürlich auf die plumpste Art und Weise. Eigentlich muss er nur in den Torwart rein, dann hat er bessere Karten, dass da auf den Punkt gezeigt wird. Also in dem Moment wahrscheinlich einfach der falsche Mann da vorne in der Situation. Ansonsten hätten wir gute Karten auf den Elfmeter und damit die absolute Entscheidung gehabt.
Ja, da trifft er natürlich in seinem doch noch relativ jungen Alter einfach die falsche Entscheidung. Ich glaube, er überlegt kurz, geht er hinter dem Ball her und versucht den Ball reinzuspielen oder lässt er sich fallen, nimmt er den Kontakt an und er macht dann beides nicht so richtig. Er hat dann keine Chance mehr, hinter dem Ball herzugehen. Ich glaube, so wie der Stuttgarter Torhüter Müller dann zurückzieht, da hätte er sogar noch dran vorbeigehen können. Er hat vielleicht einen kurzen Bruchteil einer Sekunde damit gerechnet, dass die Aktion des Torhüters dann doch etwas etwas härter ausfällt, als sie am Ende war, weil Müller dann doch zurückzieht und doch stehen bleibt und nicht voll in den Mann reingeht. Da hat er vielleicht kurzzeitig gedacht, der geht jetzt voll rein schützt sich dann vielleicht auch so ein bisschen selber, indem er fällt. Und so, ja, muss man sagen, am Ende hat er leider einfach nicht komplett durchgezogen, weil ich glaube, er hätte durchziehen können und hätte dann den Ball an Müller vorbei ins Tor legen können. So war es genau die falsche Entscheidung. Er entscheidet sich dann zu fallen, aber das reichte dann einfach nicht. Und das wird er sich mit Sicherheit nochmal auf Video anschauen, wie die Situation lief und auch daraus lernen. Ich glaube, das ist dann auch einfach so ein gewisser Prozess der Erfahrung, so wie geht man in bestimmten Situationen um, so wann versuche ich weiter zu spielen. Wie verhält sich der Torhüter? Wie muss ich mich verhalten, wenn ich dann wirklich so ein Angebot, so ein Elfmeter-Angebot bekomme? Ich glaube, da wird auch Joe Skelly in den nächsten Jahren besser und besser.
Können wir am Ende verschmerzen, aber ein paar Minuten später wurde es ja dann doch zittrig und der Ton war neu gesetzt für den weiteren Verlauf des Spiels. Thiago Thomas mit dem 2:1, das macht er zweifellos sehr gut, wenngleich Marvin Friedrich natürlich da auch sehr plump aussieht, ne? Also, ja, wird er oder lässt sich da auch ziemlich leicht austanzen. Der Abschluss natürlich dann alles formidabel. Die Stuttgarter sind da über unsere rechte Seite gekommen. Sicherlich überhaupt keine Überraschung, weil sie ja wiederum dann mit Borna Sosa auf der Linksverteidigerposition ganz klar den Go-To-Guy haben, was Flanken betrifft, was das Hineinspielen in den Strafraum betrifft. Also in dem Moment wusste man dann aber auch, so wie wir auch unsere Mannschaft wahrnehmen, wie fragil das Ganze ist, dass es dann jetzt wirklich ein zittriger Abend werden sollte, ne?
Ja, genau. Das war spätestens ab da klar. Stuttgart wurde da schon von Minute zu Minute etwas besser. Borussia immer mal wieder mit Problemen bei diesen schnellen Verlagerungen auf die linke Seite. Borna Sosa ist dann natürlich dann auch ein Spieler, der wirklich an der Linie klebt da außen. Und das macht es Borussia momentan nicht gerade leicht, wenn die gegnerische Mannschaft die gesamte Breite des Spielfeldes ausnutzt. Beim Verschieben auf die andere Seite rüber entstehen dann doch immer wieder auch ein paar Lücken. Ja, und Marvin Friedrich, du hast es angesprochen, ist mit Sicherheit da auch einer der Mithauptverantwortlichen. Er steht einfach zu weit weg von Thiago Thomas, er schaltet zu spät, er sieht, dass eine Sekunde zu spät, dass Thomas angespielt wird, er ist 3 Meter von ihm entfernt, geht dann hin, muss dann hin, sprintet dann hin und dadurch, dass er in der Bewegung ist, steht er eben falsch zum Mann und öffnet Thomas die Torseite. Wenn er direkt an Thomas dran steht, dann kann er natürlich die Tor zugewandte Seite für Thomas zustellen, lässt ihm dann nur die linke Seite offen. So steht er einfach 3-4 Meter zu weit weg, schaltet leicht zu spät, muss hin, öffnet die Seite und dann macht es Thiago Thomas aber auch absolut Weltklasse. Dieser erste Kontakt war ja auch eine Augenweide, das muss man ja so sagen. Dann hat er natürlich das Feld offen und ich glaube, da weiß Marvin Friedrich auch, dass er da einfach eine Sekunde zu spät geschaltet hat, dass Thomas sich als er sich in den Raum bewegt, da muss er einfach eine Sekunde früher hin und dann kann er das ganz anders verteidigen, als er es so gemacht hat. Er hat versucht, es noch zu retten, aber mit dem Kontakt war dann auch irgendwo nichts mehr zu retten, den Thomas da spielt. Das war wirklich brillant und absolut herausragend.
Also ich fand auch, das war halt irgendwie so ein echt FIFA-Tor, hätte ich jetzt immer mal gesagt, saugut gemacht. Und was man einfach in dem Moment einfach gemerkt hat, ist, dass wir diese Seite nicht mehr unter Kontrolle bekommen haben, ne? Also die Stiche, die von der Seite aus kamen, die wurden dann ja immer präziser. Und wie wir es ja vorher schon gesagt haben, es gab dann ja diesen gefühlten Bruch im Spiel bei uns, wo wir einfach dann zu passiv wurden und einfach es nicht mehr geschafft haben, irgendwie gute Entlastungen hinzubekommen und die Stuttgarter einfach aber auch deutlich besser wurden. Ne? Also die waren viel organisierter, haben gewusst, wie sie die Bälle auf ihre Seite, auf die Sosa-Seite bekommen und haben es dann auch sehr, sehr gut gemacht. Also da waren ja dann doch noch, gab es ja auch noch den Lattenschuss, also diesen Lupfer, der noch auf die Latte ging. Dementsprechend, also das war eine Phase, wo klar wurde, das wird jetzt kein einfacher Spaziergang. Hätte vorher wenn wir nach der Scully-Situation 3-0, wäre wahrscheinlich alles gelaufen gewesen. So war ganz klar, das wird jetzt noch ein Hauen und Stechen werden.
Bei uns hat man auch gemerkt, dass es dann komplizierter war insgesamt. Ne? Es war dann nicht so ganz das Zutrauen da, wie es wahrscheinlich der Fall gewesen wäre, wenn du da mit einem 2-0 in die Pause gehst, in die zweite Halbzeit gehst. Und dementsprechend war es dann eine Zitterpartie. Die zweite Halbzeit generell ja deutlich schneller jetzt auch abzuhandeln für uns. Also ich fand, es plätscherte natürlich über weite Strecken so ein bisschen dahin. Fabian, dein Eindruck war, das hast du live quasi geäußert, dass wir nicht so richtig, dass man nicht so richtig erkennen konnte, was ist überhaupt unsere Idee gewesen in der zweiten Halbzeit mit dieser knappen Führung. Also wir haben es weder so richtig defensiv gespielt wie bei Union, wo wir uns irgendwie darauf versteift haben, jetzt irgendwie alle Flanken rauszuköpfen von Sosa, noch haben wir jetzt irgendwie versucht, unseren Ballbesitzstil wirklich deutlich auszuspielen. Nichts Halbes und nichts Ganzes könnte man so über die zweite Halbzeit von uns schreiben, oder?
Ja, was über eine halbe Stunde aber auch irgendwie gar kein riesiges Problem war, weil man irgendwie dann doch wieder die Situation verteidigt bekommen hat. Aber ja, man hat so ein paar Situationen gehabt, in denen man irgendwie vorne auch ins Pressing gegangen ist. Allerdings nur zwei, drei Spieler und der Rest ist eher etwas tiefer gestanden und das ist natürlich irgendwie so das Tödlichste, was man machen kann, wenn man sich als Team nicht ganz einig ist, gehen wir jetzt drauf vorne oder lassen wir uns hinten fallen, weil dann ist es natürlich ein leichtes, die erste Pressinglinie zu überspielen und man hat irgendwie viele Räume und läuft dann auf sechs Spieler zu, die hinten dann noch die Verteidigung bilden. Das ist so ein bisschen das Fatalste, was irgendwie passieren kann. Und das ist ein, zweimal passiert. Dann hatten die Stuttgarter ein paar Räume. Und da war mir auch manchmal nicht ganz klar, okay, da muss dann auch einfach die gesamte Mannschaft sich einig sein, wie wir dran gehen wollen. Also entweder lassen wir uns komplett in die eigene Hälfte fallen, stehen kompakt oder man geht eben früh drauf und attackiert. Das sollte halt nicht allzu oft passieren, dass man sich da nicht ganz einig ist, weil das wird eben immer gefährlich und hinten raus in so Minute 75 bis 85, das waren dann für mich auch eigentlich die stärksten Minuten der Stuttgarter, muss man klar sagen. Da haben sie natürlich nochmal alles versucht, haben uns hinten auch die Räume geöffnet, die wir dann mit einige Minuten nicht wirklich nutzen konnten. Aber die Stuttgarter wurden dann stärker, haben natürlich auch alles nach vorne geschmissen, hatten dann offensiv auch alles auf der Platte, was irgendwie ging. Und sind ja auch noch ein, zweimal sehr, sehr gefährlich vors Tor gekommen. Allen voran Guirassy, wo ja Tobi Sippel dann natürlich hervorragend hält und uns quasi den Sieg festhält.
Also diese zweite Halbzeit, ich finde den Satz so nach dem Motto, dass wir nicht genau wussten, wie wir da rangehen sollten, genau richtig, ne? Weil man eben halt ganz stark gespürt hat, dass das nicht, also wir haben nicht versucht, eben halt durch Ruhe eben halt die Stuttgarter von unserem Tor fernzuhalten, ne? So wie man das machen kann. Wir haben uns aber auch nicht brutal hinten reingestellt, so. Und genau solche Beispiele, ne, eben halt, wo, also wenn man sich mal vorstellt, diese erste richtig große Chance, wo es nur darum ging, dass der Führich da den Ball falsch angenommen hat, in dieser Kontersituation, wo Kone den Ball da, also diesen Fehlpass gespielt hat, wo wir ja komplett vorne waren, quasi mit der halben Mannschaft, das sind halt einfach Sachen, die bei einem Stand von 2-1 in der 75. Minute eigentlich nicht mehr passieren dürfen. Ne? Also da darfst du nicht, also A, darfst du natürlich nicht so einen Fehlpass spielen, aber das ist klar. Dann darf aber dazwischen auch nicht so eine große Lücke sein. Ich meine, die konnten uns ja dann relativ einfach ausspielen und wenn man auch gesehen hat, ne, also im Normalfall wäre das ein ganz klares Ding gewesen. Ne? Also weil der Führich hat einfach nur den Ball ganz schlecht angenommen und dadurch sind wir dann zum Glück mit vier Leuten direkt drauf gewesen. Das war das Einzige, also das hat mich daran gefreut, dass wirklich alle knallhart zurückgelaufen sind, auch Kone. Also Kone gehört ja zu den Spielern, die den Ball dann auch am Ende da raus befördert haben, was mich dann schon wieder gefreut hat, aber eben halt trotzdem war klar, dass das jetzt hier so ein bisschen so eine 50-50-Situation werden wird. Entweder haben die Stuttgarter jetzt das Glück, den Lucky Punch zu machen oder wir kriegen das Ding irgendwie über die Zeit gedreht. Und dann die Chance von Guirassy gegen Sippel, ja, das war dann schon richtig krass. Also ich meine, auf der einen Seite super gut gestanden einfach von Tobi, aber am Ende ist das eben halt auch genau die Qualität, die ein Torwart dann auch ausmacht, an der richtigen Stelle zu stehen und eben halt auch angeschossen zu werden aus anderthalb Metern. Da, das war ja kein großartiger Reflex mehr, sondern es war einfach nur genau richtig stehen. Und das war aber super aus meiner Sicht. Also mega klasse, dass wir das da noch irgendwie hinbekommen haben. Aber uns muss allen bewusst gewesen sein, den Druck, den die Stuttgarter zu dem Zeitpunkt aufgebaut haben, wenn da das 2-2 gefallen wäre, hätten wir uns nicht beschweren können.
Definitiv, weil wir hatten eben kaum Entlastung in der Phase. Zu Tobi Sippel in der Situation, mein erster Gedanke war, ja, gut, dass er irgendwie so ein bisschen verunsichert ist und dann nicht irgendwie übermotiviert irgendwas anderes versucht hat, sondern einfach kurz vor der Linie kleben blieb, ne, und dadurch angeschossen wurde. Also am Ende natürlich dadurch völlig zu Recht auch so eine der Personen, über die man am Ende sprechen muss, weil ohne diese Aktion wäre das dann wirklich am Ende ein Mauerabend geworden, ne? Also nach der 2-0-Führung, du hast dann die Chance aufs 3-0, ziehst den Elfmeter nicht und kriegst am Ende noch das 2-2. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter gewesen. So haben wir diese kritische Situation überstanden und man muss dann auch ehrlich sagen, danach kam da nichts. Also das war eine der besten Schlussphasen, wirklich, also die absolute Schlussphase von Borussia Mönchengladbach seit langer Zeit. Also da waren wir auch wenig zittrig, fand ich, nach dieser Aktion.
Ja, selbst die Bälle, die dann reinkamen, wurden dann noch gut verteidigt und dann hinten raus, haben sie es dann auch gut zu Ende gespielt, aggressiv draufgegangen, und so ist ja dann auch letztlich noch das 3-1 entstanden. Nach diesem Einwurf und dann war man einfach hellwach in den Zweikämpfen dann da auch noch im Mittelfeld und das als die Mannschaft, die eigentlich in Führung liegt. Ich glaube, da gab es 2 oder 3 Zweikämpfe, die am Stück alle gewonnen wurden und die dann dazu geführt haben, dass Patrick Herrmann starten konnte und das war natürlich ja für mich einer der natürlich der Momente des Spiels. Also Patrick Herrmann gerade eingewechselt, man hat so richtig gemerkt, er hatte gerade noch alles im Tank, was irgendwie da war für diesen einen Ball und kurz nach seinem 400. Einsatz für Borussia, nach seinem 400. Pflichtspieleinsatz, belohnt er sich dann mit diesem Tor, wie gesagt, auch ja für ihn nicht immer ganz, ganz leicht. Man bemängelt immer mal wieder die fehlende Kadertiefe und dass Herrmann irgendwie so der Einwechselspieler Nummer 1 oft schon ist. Aber man sieht in solchen Situationen immer mal wieder, er ist einfach ein Mann, du kannst ihn einfach immer wieder bringen, weil er brennt für Borussia, gerade in den letzten Minuten. Du weißt, wenn er auf dem Platz, Platz geht, dann gibt er alles, dann wirft er alles rein und nachdem ihm auf Schalke so dieses Missgeschick passiert ist, wo es uns 2 Punkte gekostet hat, umso besser, dass er sich dafür jetzt ja so ein bisschen auch für den eigenen Kopf vielleicht rehabilitieren konnte und dann nach einer Einwechslung jetzt wirklich die 3 Punkte gesichert hat und dieses Tor und dieser Jubel war einfach, ist natürlich einfach sehr schön anzusehen, weil man sieht, was ihm Borussia bedeutet und was ihm dieses Tor auch bedeutet hat.
Also als Fan der letzten Jahre muss man natürlich sagen, auf der anderen Seite hat er jetzt sehr oft diese Situation gehabt als Joker, ähnliche Situationen und hat ihn dann eben halt relativ absurd manchmal einfach nur auf den Torwart geschossen. So, aber das war eigentlich der Herrmann, wie wir ihn früher immer kannten. Genau, das war ja sein klassischer Schuss, eben halt diesen Ball in so einer Situation relativ schön ins lange Eck zu schieben. Deshalb, also mich freut es unfassbar für ihn. Aber es sollte uns nicht, es sollte uns auch bewusst sein, eben halt letzte Woche Sonntag hat er noch mit seinem sehr, sehr uninspirierten Chip-Freistoß in der letzten Minute den Unionern die Chance gegeben, nochmal einen Angriff zu starten. Und hier kam jetzt die Situation. Deshalb, mich hat es tierisch gefreut für ihn und es ist super geil. Und ich hoffe einfach, dass ihm das jetzt ein bisschen Selbstbewusstsein gibt, weil wir brauchen ihn auf jeden Fall diese Saison. Also wir brauchen ihn so wie schon lange nicht mehr, glaube ich, als Mannschaft. Und wir brauchen genau diesen Herrmann, der sich in so einer Situation traut, den Ball 10 Meter vorzulegen, weil er weiß, er gewinnt das Laufduell und er schafft es dann auch, den Ball am Torwart vorbeizuschieben. Und wie gesagt, auch dieser Jubel von ihm, das war einfach nur Weltklasse. Also da geht einem natürlich das Herz auf, weil man weiß, wie sehr sich dieser Junge mit Borussia identifiziert. Und ja.
Er hat jetzt übrigens 52 Minuten gespielt in 11, also verteilt auf 11 Bundesliga-Partien und ein Tor alle 52 Minuten wäre dann sogar eine gute Statistik, wenn er das so durchzieht, ne? Aber ja, also tatsächlich Patrick Herrmann, er wird definitiv gebraucht als erster oder zweiter Einwechselspieler, dann offensiv, soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir da definitiv mehr Breite dann auch brauchen langfristig. Aber ich halte es auch nach wie vor ganz grundsätzlich bei ihm so, dass ich sage, selbst wenn wir mehr Breite drin hätten, ich glaube, du kannst das Gehalt, was ein Patrick Herrmann bezieht, verkraften und hast dafür den großen Benefit, dass er einfach genau wie ein Toni Janschke auch diesen Kader, diese Kabine auch ein Stück weit zusammenhält, als einer, der wirklich weiß, was Borussia Mönchengladbach bedeutet. Und also ich kann mir Patrick Herrmann überhaupt nicht mehr irgendwo anders vorstellen. Das ist komplett unvorstellbares Szenario. Und wenn der weiter spielen will, dann wird er auch über seinen Vertrag 2024 wahrscheinlich noch weiter bei Borussia aktiv sein. Dann vielleicht in so einer Ibrahima Traoré-Situation, der ja dann in seinen letzten zwei Jahren wirklich eigentlich ja fast noch selten im Kader war überhaupt, ne?
Ja, ich glaube, da kam er ja schon manchmal hin, so in so eine Situation. Trotzdem, ja, er kann auch noch sportlichen Wert haben und ich glaube, das ist auch schön für ihn zu sehen. Gibt ihm natürlich auch wieder Selbstvertrauen, wenn man manchmal auch schon so ein bisschen in diese Maskottchen- und Vereinslegendenrolle ja, hineingeredet wird, dann ja, muss man wahrscheinlich auch da immer schauen, dass er auch selbst irgendwann noch dran glaubt, dass er wirklich einen sportlichen Wert hat. Und ich glaube, das hat er sich selbst dann auch noch mal bewiesen jetzt in diesem Spiel. Und umso besser, dass es geklappt hat. Und ja, schön für ihn.
Am Ende ein 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Jetzt ist die Situation natürlich auch tabellarisch eine deutlich bessere. Wir sind jetzt wieder in der oberen Tabellenhälfte angekommen durch diesen Sieg, bleiben also auch so ein bisschen dran, zumindest so an Platz 7, der am Ende für die Conference League berechtigen könnte. Jetzt fällt aber auch schon wieder auf, es ist natürlich jetzt auch sehr viel wieder ganz, ganz toll und so rund um Borussia und da muss ich auch ehrlich sagen, also so blicke ich aktuell nicht auf die Gesamtsituation. Weder war jetzt irgendwie nach den letzten Spielen alles scheiße, noch jetzt kann jetzt alles toll sein, weil wir haben jetzt auch immerhin eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Spiel, zwar sehr emotional gewonnen dann mit diesen alten Recken, Hermann Janschke mit diesen tollen Leistungen, mit Tobi Sippel auch, aber es war dann eben auch ein Abstiegskandidat. So ehrlich muss man sein, ne?
Ja, und wir hatten auch unsere Problemchen. Ich glaube, das ist aber normal in der Bundesliga in dieser Saison. Also das ist einfach sehr, sehr ausgeglichen. Es gibt wenige Vereine, die da zu nennen sind, die momentan halt wirklich irgendwie alles verlieren. Momentan ist es Schalke, die scheinbar, ja, kaum in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Alle anderen sind auch immer mal wieder für einen Sieg gut und ja, alle anderen sind auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau unterwegs und das zeigt sich auch jede Woche wieder. Ja, Borussia hat die gleichen Probleme, die wir jetzt hier schon auch öfter angesprochen haben, die sind auch immer noch da, die sind nicht auf einmal weg mit den drei Punkten, die man jetzt geholt hat. Die drei Punkte waren wichtig. Aber ja, ich gehe damit. Es ist eine komplizierte Saison und es bleibt wahrscheinlich eine komplizierte Saison. Und ich glaube, da hilft eigentlich nur das alte Lucien Favre-Mantra von Spiel zu Spiel schauen und jetzt die drei Punkte mitnehmen, abhaken und jetzt darauf fokussieren, dass man in den letzten zwei Spielen, vor allem jetzt am Dienstag beim VfL Bochum, extrem kompliziertes Spiel, auswärts kriegt Bochum im Moment regelmäßig einen drüber. Zu Hause haben sie aus den letzten drei Heimspielen 7 Punkte geholt. Das ist auch ein Wort und da muss man dann als Borussia auch erstmal bestehen. Und umso wichtiger wird es da mit vollem Fokus da zu sein, den Kampf anzunehmen und die drei Punkte mit nach Mönchengladbach zu holen. Und dann kann man wirklich einigermaßen entspannt, sag ich mal, in dieses letzte Heimspiel gegen Dortmund gehen.
Ja, also ich würde auch sagen, also es ist, dass dieses Spiel jetzt am Freitag ändert jetzt am Ende nicht viel, weil im Endeffekt ist es der Sieg, der jetzt durch die Negativerlebnisse eben halt hundertprozentig notwendig war. Den haben wir geholt. Aber es bleibt, also wie gesagt, man muss, ich glaube halt, das, was aus meiner Sicht eben halt das Problem ist, halt eben halt in der Außendarstellung aktuell, ist, dass die ganze Zeit irgendwie auch nur da eben halt in diesen Extremen gedacht wird. Also entweder sind wir zu doof für irgendetwas oder wir sind eigentlich gefühlt eine der besten Mannschaften der Liga. So. Und ich glaube halt, dass das Wichtigste ist da drin, irgendwo diesen realistischen Blick drauf zu bekommen, wie kompliziert diese Saison mit diesem Kader und in dieser Gesamtkonstellation für Borussia einfach ist. So, denn wir haben einfach einen Kader, der wie viel da ist in der also da gab es ja
auf sieben.
Auf sieben, so.
Genau, also sowohl wenn man jetzt irgendwie den Durchschnittswert auf den einzelnen Spieler runtermunzt oder in der Gesamt Aufsummierung quasi des Kaderwerts.
So, ne? Und das heißt also, alles, was wir da drunter, wenn wir uns da drunter befinden, dann spielen wir nicht on par zu dem, was der Kader eigentlich an Möglichkeiten hat, ne? Und ich glaube halt, das ist halt so das, was uns immer wieder bewusst sein muss. Es ist halt einfach so, wir spielen hier nicht mit einem jungen, wilden Kader, wo so wie Freiburg und so weiter, so ein paar Mannschaften, sondern wir spielen hier mit einem Kader, der Verträge hat, die eigentlich zur Europa League verpflichten. So, und unter der Prämisse muss man leider eben halt auch die Spiele von Borussia betrachten. So, und da merkt man einfach, dass wir in dieser Saison auch mit einem tollen neuen Trainer noch lange nicht diese Stabilität haben, dass wir uns sicher sein können, dass wir auch mal ein paar Spiele in Folge gewinnen. So, das war ja mein Mantra schon vor ein paar Wochen, wo ich gesagt habe, so, ey, Leute, wir sind erst dann als Mannschaft über den Berg, wenn wir es mal schaffen, 3-4 Spiele in Folge zu gewinnen. So, und das haben wir jetzt eben halt schon wieder, also da sind wir weit von weg immer noch und
jetzt nur noch 2 Spiele.
Ja, jetzt haben wir, ne, also jetzt müssen wir eben halt gegen Bochum gewinnen, so, und das wird kein einfaches Spiel werden, das wird aber eben halt auf der anderen Seite müssen wir es gewinnen, also de facto so wie Bochum auftritt, ja, nicht zu Hause, aber grundsätzlich gehören die zu den Mannschaften, die wir schlagen müssen, um den Wert zu haben, den wir eigentlich, also um den Platz zu bekommen, den wir von dem, was wir uns für einen Anspruch stellen, eben halt rechtfertigen können.
Wie bewertest du da in dem Zusammenhang Borussias Kommunikation aktuell, so auch in den letzten Wochen, weil es ist ja schon eher sehr auf Defensive bedacht, ne?
Ja, also was mich ja immer wieder ein bisschen wundert, ist diese Dünnhäutigkeit, ne? Also A, die Dünnhäutigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses krasse Rechtfertigen. So, und das ist halt, sind so zwei Komponenten, die ich jetzt als Kommunikationsmensch nie empfehlen würde, weil, also A, halte ich das Medienumfeld um Borussia herum nicht als für ein besonders kritisches oder für ein besonders gefährliches.
Nicht populistisch, kann man vielleicht sagen, ne? Also,
ich meine, da gibt's zwei Journalisten, die uns per se immer irgendwie Skandale andichten wollen, aber das weiß auch mittlerweile jeder und ansonsten ist das alles andere ja schon relativ entspannt.
Aber kritisch ist es ja, gerade wenn ich jetzt auf die Rheinische Post aktuell blicke, da ist es ja, ich sag mal, angenehm fair kritisch, muss man schon sagen. Aber viele, also es ist ja halt nicht so ein Umfeld, wo du jetzt irgendwie nur irgendwelche Journalisten hast, die du jetzt gerade beschreibst, die irgendeinem was andichten wollen. Ne? So kann man es ja vielleicht sagen. Ist ja relativ entspannt, ne?
Ganz genau. Und wenn man sich das einfach anguckt und dann halt einfach die Kommunikation da drum anguckt, dann wundert die mich teilweise, ne? Also warum so ein Roland Wirkus dann sofort bei der ersten Frage gefühlt schon so ein bisschen geladen reagiert, wundert mich dann immer wieder. Ich finde auch bei Daniel Farke, wie gesagt, kommunikativ, rhetorisch top, aber irgendwann nutzt es sich halt auch ein bisschen ab, ne? Wenn man weiß, okay, jede Antwort von ihm, da holt er einmal komplett aus und es geht jetzt hier wirklich einmal um den halben Erdball bei der Antwort. Das finde ich dann halt schon immer ein bisschen, also ja, also würde ich halt so nicht so machen. Ich würde da immer ein bisschen empfehlen, ein bisschen entspannter zu reagieren als Borussia, ein bisschen kürzer, aber eben halt auch offener und auch sagen, so nach dem Motto, dass die Situation. Also ich finde, es ist ja nun mal so, also dass wir uns in einer Transformation des Vereins eben halt jetzt nach den Eberl-Jahren befinden, durch die ausgebliebenen eben halt Resultate eben halt, das ist halt einfach die Realität und das ist auch etwas, wo wir eben halt die entsprechenden Fragestellungen in diesem Kader eben halt jetzt in den nächsten 10 Monaten klären müssen. So, und da werden wir nicht drum herum kommen. Da gibt es keinen Weg drum herum. So, und das einfach offen so zu thematisieren, da sehe ich nichts Gefährliches drin. Ich glaube, das ist bei den Journalisten, um die es da geht, auch vollkommen in Ordnung. Die werden das auch sauber einordnen können. So, ich glaube, die würden sich freuen, wenn diese Form von authentischer, realistischer Einordnung stattfinden würde.
Jetzt haben wir das Bochum-Spiel schon kurz angerissen. Das ist jetzt genau so ein Spiel, da würde ich Boris beipflichten, wo wir uns auch da nicht so defensiv machen dürfen, finde ich. Ne? Also der Kader ist zwar auch deshalb dünn, weil wir natürlich mit vielen verletzten, wichtigen Stammspielern jetzt auch schon seit Wochen hantieren müssen. Trotzdem ist dieser Kader in der ersten Elf, und das hat ja auch das Stuttgart-Spiel oder das Spiel gegen Stuttgart gezeigt, immer noch in der Lage oder muss auch in der Lage sein, genau solche Spiele zu gewinnen. Ich messe dieser Begegnung insgesamt eine sehr hohe Bedeutung bei, weil sich da jetzt einmal mehr auch zeigen wird, kriegen wir es auch mal gegen solche ekligen Gegner hin in deren Stadion? Kriegen wir es endlich mal hin, auch unter Daniel Farke 2 Spiele in Folge zu gewinnen? Ich meine, 2 Siege in Folge, das hat es in den letzten 2 Jahren dann wann gegeben?
Das war die letzten 3 Spieltage der Rose-Saison, oder was war das?
Nee, es gab ja die Phase, wo Hütter Corona hatte. Ja. Und da haben wir doch gegen Hertha gewonnen, 2-0 an einem Samstagabend. Und dann kam das Spiel in Bochum. Und soweit ich weiß, müssten das die letzten 2 Siege in Folge gewesen sein.
2 Siege in Folge, genau.
3 Siege in Folge, genau. Das war in der ersten Rose-Saison der Fall. Also ist Ewigkeiten her. Ja, in Bochum. Also vielleicht beim Blick auf den Gegner.
Ich bin auch immer ein bisschen verwundert, wenn ich jetzt höre, oh, Borussia, englische Woche, mit dem dünnen Kader jetzt in die englische Woche. Und ich denke mir, ja gut, alle anderen haben auch englische Woche. Der VfL Bochum hat jetzt 1 Tag weniger Pause zwischen dem Spiel und unserem Spiel. Wir haben jetzt noch den Vorteil, dass Borussia keinerlei Reisestrapazen hatte, Heimspiel gegen Stuttgart gehabt, dann jetzt Samstag, Sonntag, Montag 3 ganze Tage Pause und Dienstagabend spielst du in Bochum aus Mönchengladbach, würde ich jetzt auch mal sagen, in der englischen Woche ein sehr, sehr dankbares Auswärtsspiel, weil du setzt dich in den Bus und 50 Minuten später bist du da. Also da kann sich jetzt auch keiner über großartige Reisestrapazen beschweren. 3 ganze Tage Pause zur Regeneration und da tut es mir leid, da muss jeder Fußballer, da darf sich am Dienstag darf sich keiner über die hohe Belastung beschweren, weil da waren 3 ganze Tage dazwischen, Bochum noch 1 Tag weniger. Bochum hat in ihrem Kader auch nicht die Möglichkeit, 7 Leute auszutauschen, die alle auf Bundesliga-Niveau spielen, mit Sicherheit nicht. Das heißt, die werden auch kaum Möglichkeiten zur Rotation haben und werden da mit Sicherheit nicht mit ihrer B11 antreten. Und das führt dazu, dass wir aus meiner Sicht allein aufgrund unserer Offensive, wie du sagst, schon irgendwie Favorit sein müssen, wenn Hofmann, Player, Thüram da auf dem Platz stehen, dann hast du einfach eine Qualität auf dem Rasen, da kann der VfL Bochum nur von träumen. Und du musst dann einfach auch beim VfL Bochum wieder diese hohen Bälle, diese langen Bälle, schnellen Seitenverlagerungen, dann wieder die Bälle aus dem Halbfeld auf Philipp Hofmann vorne, die musst du einfach gut verteidigen. Das gilt es, das Ganze sauber und klar hinten raus zu verteidigen, Bochum dann nicht mal wieder auch die Chancen zu geben. Und dann kannst du auch beim VfL Bochum gewinnen. Du musst nur im Mittelfeld auch aggressiv die Zweikämpfe annehmen und dann kann das klappen. Wird keine leichte Aufgabe, aber bitte, ich möchte niemanden hören, der sich über die hohe Belastung in dieser einen englischen Woche beschwert.
Aufstellungstechnisch gibt es ja noch ein paar Fragezeichen. Also Nico Elvedi weiterhin fraglich, damit mit Erkältungssymptom. Bei Janschke hat sich Daniel Farke ein bisschen optimistischer gezeigt. Das wäre natürlich wichtig, dass wir da jetzt zumindest, wenn dann Elvedi weiterhin ausfallen sollte, dass wir da zumindest dann wieder mit der gleichen Besetzung antreten könnten. Sobald Farke da das Go bekommt von Janschke, wird er auch wieder auf ihn setzen. Da kann ich mir nichts anderes vorstellen nach dieser Leistung am Freitag. Bei Sommer sieht es sehr, sehr schlecht aus. Also da müssen wir uns wahrscheinlich weiterhin auf Tobi Sippel einstellen. Ich rechne jetzt auch mal nicht ganz stark damit, dass er gegen Dortmund wieder dabei sein wird. Also da gibt es definitiv noch ein Fragezeichen, genauso auch bei der Thematik Sommerverlängerung oder so. Unserer Info nach hat es da überhaupt gar keine neue Entwicklung gegeben. Ich habe mich da auch noch mal ein bisschen umgehört. Also was das Sky jetzt zuletzt berichtete, fand ich ein bisschen merkwürdig. Warum sollte Sommer auch jetzt ausgerechnet da irgendwie eine neue Entwicklung reingeben und jetzt kurz vor der Vertragsverlängerung stehen, wo er ja auch schon seit Monaten immer wieder kurz davor steht, dann kann er jetzt auch noch die WM abwarten. Aber gut, ist ein anderes Thema. Insgesamt kann man sich aber auf dieses Auswärtsspiel nur freuen. Wenn es jetzt noch an einem Samstag wäre, wäre es natürlich cooler, ne? Also das ist natürlich ein ziemlich blöder Termin. Englische Woche, Bochum, letzte Saison war es ein Freitagsspiel. Auch nicht so ideal aus Berlin. Ich werde mich trotzdem wieder in den Zug setzen und nachts um 0.19 Uhr in Bochum zurückfahren. Und dieser fucking Zug braucht einfach 6 Stunden bis Berlin. Hinweg unter 4. Der hält irgendwie eine Viertelstunde in Hannover, warum auch immer. Fährt über Magdeburg und Brandenburg und Potsdam nach Berlin und braucht deshalb sehr, sehr lange. Es wird anstrengend.
Ja, das wird definitiv anstrengend. Ich hoffe, du bringst aber die 3 Punkte mit. Ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche oder am Mittwoch über deine Tour unterhalten können, die hoffentlich mit diesen 3 Punkten belohnt wurde. Und dass du die Reise auf dich nimmst. Ich wünsche dir viel Spaß. Ist einfach ein geiles Stadion.
Definitiv Top 2 mit der alten Försterei ist meine persönliche Sicht auf die Dinge. Gut, dann würde ich sagen, melden wir uns, denke ich, zu einer kurzen Folge dann am Mittwoch nochmal und dann nach Dortmund nochmal ein bisschen intensiver. Blicken wir dann auf dieses Jahr 2022 auch zurück, sind schon die letzten beiden Spiele und dann kommt eine ganz, ganz lange Pause auf uns zu. Also, danke fürs Zuhören und bis Mittwoch. Macht's gut.
Ciao, ciao.
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 Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.